Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Das ist nicht unser Krieg. Doch, der Iran-Krieg hat erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Wachstumsprognose halbiert. Und das sagt Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft, dazu.
Wir erleben jetzt schon eine Situation, wo selbst wenn man aktuell zum heutigen Tag aufhören würde mit den Kampfhandlungen, es mindestens 4 Monate dauern wird, bis sich das alles normalisieren kann. Denn man müsste die Straße von Hormuz freiräumen, man müsste die Anlage wieder hochlaufen lassen, die Schiffe müssten am richtigen Standort sein, die müssten versichert sein. Und wenn es noch länger dauern sollte, und alles deutet darauf hin, dann wird es noch schlimmer.
Noch schlimmer könnte es werden. Auch die Börse hat den Krieg auf dem Schirm. Im ersten Quartal hat der DAX kräftig Federn gelassen. Und wir gratulieren in dieser Sendung Apple zum 50. Der Iran-Krieg könnte alle Hoffnung auf einen nachhaltigen Aufschwung zerstören. Der Iran-Krieg hinterlässt jetzt schon seine Spuren in der deutschen Wirtschaft. Die großen Wirtschaftsforschungsinstitute haben heute ihre Prognose vom vergangenen Herbst quasi halbiert, vor allem wegen der stark gestiegenen Energiepreise. Näheres dazu von Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio.
Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen für dieses Jahr mit einem mickrigen Plus von gerade einmal 0,6%. Vor einem halben Jahr lag die Prognose noch bei 1,3% Wachstum. Dass es überhaupt noch für 0,6% reiche, das liege überwiegend am Staat und den milliardenschweren Extraschulden, sagte Timo Wollmershäuser vom Münchner Institut für Wirtschaftsforschung IFO.
Diese Ausgaben fließen ja in sehr kleine, eng umgrenzte Bereiche. Das ist zum einen die Infrastrukturausgaben, die sehr stark der Tiefbauindustrie zugutekommen, und das sind zum anderen die Rüstungsausgaben, die eben der Rüstungsindustrie zugutekommen.
Die Wirtschaftsfachleute rechnen damit, dass als Folge der israelisch-amerikanischen Angriffe auf Iran generell die Preise hochgehen werden, dass also die Inflation wieder steigt. Dreimal, so die Prognose, dürfte deswegen die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöhen. Keine gute Nachricht für die, die Immobilien kaufen oder etwa ein neues Auto finanzieren wollen. Zur Frage, wie die Bundesregierung auf den Iran-Kriegsschock reagieren sollte, machten die Ökonominnen und Ökonomen deutlich, Bürokratie abbauen, Wachstumsbremsen lösen, das seien die richtigen Antworten. Ausdrücklich nicht sinnvoll sei es, wenn der Staat mit Steuergeld Benzin und Diesel künstlich billiger mache. Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut.
Wir raten dringend von pauschalen Markteingriffen wie einem Tankrabatt ab. Dieser ist kostspielig, er kommt vielen zugute, die eine Entlastung nicht brauchen, er verzerrt das Knappheitssignal des Preises und hält daher die Nachfrage nach Rohöl aufrecht und führt am Ende zu Mehreinnahmen, vor allem von denjenigen, die das verbliebene, knapper gewordene Öl liefern.
Sinnvoller sei es, zielgerichtet Haushalten mit kleinen Einkommen zu helfen, etwa dadurch, dass Sozialleistungen kurzfristig erhöht würden. Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle machte deutlich, egal mit welchen Mitteln die Bundesregierung jetzt reagiere auf die Iran-Krise, einfach alle zu entlasten, das werde nicht funktionieren.
Deutschland wird ja durch diesen Energiepreisschock ärmer, weil wir einen größeren Betrag an die ölexportierenden Länder abführen müssen. Also alle zu entlasten funktioniert nicht, weil das gesamtwirtschaftliche Einkommen niedriger ist als vor dem Energiepreisschock.
Die heute präsentierten Vorhersagen gehen aus von einem einigermaßen optimistischen Szenario, also davon, dass der Iran-Krieg relativ schnell endet und dass die Meerenge von Hormuz ab Sommer wieder offen ist.
Wenn eben der Krieg länger dauert, wenn diese Knappheiten, die wir an Energielieferungen jetzt schon in Asien zum Beispiel sehen, es dort zu Produktionsstillständen kommt, wir also wieder Lieferkettenprobleme bekommen oder am Ende, weil es eben noch viel länger dauert, tatsächlich auch Knappheiten, zum Beispiel im kommenden Winter, was die Gasversorgung betrifft, dann würden wir wahrscheinlich eine ganz andere Prognose machen.
Sagt Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut. An der Börse sind schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft, auch die vielen Krisen, in denen wir uns befinden, lange nahezu abgeprallt. Doch seit dem 28. Februar, seit dem amerikanisch-israelischen Angriff auf den Iran, gibt es heftige Ausschläge. Und das erste Quartal, das sah wirklich nicht gut aus. Und damit gehen wir an die Börse, in den Börsensaal, zu Claudia Wehrle. Hallo, Frau Wehrle.
Ja, hallo.
Steigen wir ein mit der Frage, ob sich die halbierte Wirtschaftsprognose auf die Stimmung auf den DAX ausgewirkt hat.
Also der DAX ist heute wirklich deutlich im Plus, steigt um 2,8% auf 23.314 Punkte. Auch die Indizes an anderen großen internationalen Handelsplätzen sind deutlich im Plus. An der Börse in Paris beispielsweise sehen wir einen Plus von 2%. Gestern Abend der Dow Jones bereits 2,5% im Plus. Und das hat nichts mit der zurückgenommenen Wirtschaftsprognose zu tun, sondern eher mit der Hoffnung, dass es bald zu einem Ende des Iran-Kriegs kommen wird.
Wenn diese Hoffnung mal nicht trügt, verlassen kann man sich ja nicht darauf. Aber nichtsdestotrotz ein ganz guter Start ins neue Quartal. Doch die Verluste, die lassen sich ja nicht wegreden. Was hat denn für den Dämpfer gesorgt und ist die Hoffnung wirklich begründet?
Wir hatten Mitte Januar beim DAX einen Rekordhoch von über 25.500 Punkten und Mitte März ist der DAX deutlich unter die Marke von 22.000 Punkten gerutscht. Chris-Oliver Schickentanz ist zu Gast von der Capital AG. Herr Schickentanz, das ist eine gewaltige Spanne. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, dass im Januar tatsächlich das Prinzip Hoffnung vorherrschte. Viele internationale Anleger haben sich die Regionen, die Länder angeschaut, die 2026 einen deutlichen Wachstumsschub bekommen sollten. Und das war damals ja noch die Wachstumserwartung für Deutschland. Von daher ist viel Geld in die DAX-Werte geflossen. Mit dem Iran-Konflikt kam jetzt die Ernüchterung, dass das Wachstum nicht zu kommen wird. Wir haben höhere Zinserwartungen, das auch dämpft ebenfalls. Und überhaupt hat der Risikoappetit für Aktien natürlich deutlich gelitten.
Das viele Geld, das die Bundesregierung in die Hand genommen hat, um das Wirtschaftswachstum hier in Schwung zu bringen, verpufft das?
Ja und nein. Nein, weil ohne dieses Geld würden wir wahrscheinlich in eine leichte Rezession rutschen. Ja, weil natürlich die große Hoffnung war, dass aus diesem fiskalpolitischen Impuls ein breiter Wirtschaftsaufschwung wird. Dass also die Unternehmen wieder anfangen zu investieren, dass die Konsumenten mehr Zutrauen fassen. Von daher kommt dieser Iran-Konflikt jetzt eigentlich zum ungünstigsten Zeitpunkt, weil es eben diesen Hoffnungsschimmer, dass der fiskalpolitische Impuls in die Breite überspringt, zunichte macht.
Wenn man sich mal die Unternehmen anschaut, die im DAX gelistet sind, das sind ja alles große internationale agierende Konzerne, die einen Großteil ihrer Gewinne auch im Ausland machen. Von daher dürfte es doch gar keine so große Rolle spielen, wie es wirtschaftlich gesehen bei uns hier in Deutschland aussieht.
Das ist richtig. Die DAX-Konzerne erwirtschaften 80% im Ausland, heißt aber, dass sie eben immer noch 20% hier im Inland erwirtschaften. Und wenn ich damit einmal 1 oder 2% Umsatzwachstum generieren kann, zusätzlich, dann heißt das eben, dass die Gewinnerwartungen um 5 bis 8% steigen. Von daher ist Deutschland vielleicht nicht der Nabel der Welt für die DAX-Konzerne, aber es ist durchaus ein Faktor, der positive Überraschungen oder negative Überraschungen möglich machen kann.
Wer oder was ist denn der entscheidende Faktor für das Handelsgeschehen hier an den Finanzmärkten?
Es ist natürlich ein Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen und komplexen Zusammenhängen. Da ist zunächst einmal die Frage, wie viel Kapital ist verfügbar, wie viel Kapital fließt in die internationalen Aktienmärkte. Dann ist natürlich entscheidend, wie sind die Anleger aktuell positioniert? Wo gibt es die größten Über- oder Untergewichtungen im Vergleich zu den großen Indizes? Wo müssen also Anleger möglicherweise nachlegen oder vielleicht auch mal Gewinne mitnehmen? Da hatten wir lange Zeit den großen Vorteil, dass die großen internationalen Anleger den DAX lange Zeit gemieden hatten und diese Renaissance des DAX dann eben im Wesentlichen auf diese Zuflüsse zurückzuführen war. Mittlerweile sind die internationalen Investoren gut im DAX investiert.
Gibt es auch so einen Trump-Faktor?
Den Trump-Faktor gibt es natürlich auch. Ja, wir sehen ja, dass politische Börsen möglicherweise kurze Beine haben, aber auch damit kann man sehr, sehr schnell laufen. Von daher hat die Politik mittlerweile einen wichtigen Einfluss, insbesondere auf die kurzfristigen Handelsereignisse.
Wir haben zuletzt große Schwankungen gesehen, nicht nur beim DAX, auch bei einzelnen Unternehmen. Wie kommt's?
Durch die Kursgewinne der letzten 3 Jahre sind wir mittlerweile in Bewertungsrelationen hineingelaufen, wo die Investoren kritischer werden. Man sucht jetzt mittlerweile das Haar in der Suppe und das führt dazu, dass wir eben diese massiven Performance-Divergenzen sehen.
Wenn Sie nach vorne schauen, mit was rechnen Sie?
Ich gehe davon aus, dass wir uns langsam berappeln werden, dass es aber durchaus einige Monate, vielleicht sogar 2, 3 Quartale dauern wird, bis wir diesen Iran-Konflikt komplett abschütteln wird. Aber gegen Jahresende würde ich ein neues Allzeithoch am DAX erwarten.
Positive Aussichten von Chris-Oliver Schickentanz von der Capital AG.
Und am Jahresende werden wir auf jeden Fall noch mal Bilanz ziehen und das dann auf, die Prognosegehalt abklopfen. Schauen wir noch auf den Ölpreis, der ja einen entscheidenden Einfluss auf die Stimmung an den Märkten hat.
Der Ölpreis ist zur Wochenmitte deutlich billiger geworden. Die Sorte Brent nur noch leicht über $100 das Fass. Auch der Preis für das amerikanische Leichtöl ist gefallen. Auch das hängt mit der Hoffnung auf ein Ende der kriegerischen Handlungen im Nahen Osten zusammen.
Viele Branchen sind vom Krieg im Iran betroffen. Auch die Luftfahrtbranche. Die Branche macht Druck, die Luftverkehrssteuer ganz abzuschaffen. Die Luftverkehrssteuer ist heute auch Thema im Kabinett. Da geht es aber nur um eine Senkung ab dem 1. Juli. Reaktionen bei der Lufthansa-Aktie?
Lufthansa-Aktien, die steigen heute um 5,5%. Es gibt auch Überlegungen, dass beispielsweise die Lufthansa Flugzeuge am Boden stehen lassen wird. Einfach, weil es Streichlisten gibt, weil Strecken nicht mehr bedient werden können.
Mercedes plant hohe Investitionen in den USA. Was steckt dahinter?
Das hat viel mit dem amerikanischen Präsidenten und seiner Zollpolitik zu tun. Mercedes-Benz will die Produktion in den USA ausbauen. Allein $4 Milliarden sollen in ein Werk in Alabama gesteckt werden. Dort werden SUV-Modelle für den ganzen Weltmarkt produziert.
Und wir werfen noch schnell einen Blick auf die Apple-Aktie. Apple wird heute 50 Jahre alt. Was hat denn die Aktie in der Zeit gemacht?
Wenn man das mal vergleicht, der Börsengang war am 12. Dezember 1980. $22 damals der Ausgabepreis für die neuen Aktien. Heute werden sie mit über $250 gehandelt.
Und dann noch kurz der Blick auf Euro, die Anleihekurse und das Gold.
Der Euro kostet $1,1603. Die Umlaufrendite von 2,98 auf 2,92% gesunken. Die Feinunze Gold kostet $4,757.
Danke an Claudia Werle vom Frankfurter Börsenparkett. Der Emissionshandel gilt als das wichtigste Klimaschutzinstrument der EU. Unter Ökonomen herrschte seltene Einigkeit darüber, dass dieses Instrument wichtig und sinnvoll ist. Doch die Stimmung hat sich gedreht. Mit den steigenden Energiepreisen steigt auch der Druck aus der Industrie, vor allem der deutschen Industrie, dieses Instrument aufzuweichen oder gar ganz abzuschaffen. Heute hat die EU erste Änderungsvorschläge vorgelegt. Annabel Brockus ist für uns in Brüssel. Annabel, offensichtlich reagiert man auf die Beschwerden.
Ja, die EU-Kommission reagiert, obwohl man auch gleichzeitig dazu sagen muss, dieses Jahr wäre der Emissionshandel auch regulär angepasst worden, weil mit dem kürzlich beschlossenen Klimaziel für das Jahr 2040 ist auch ein neuer Orientierungspunkt dazugekommen und deswegen wollte die Kommission im Sommer sozusagen eine Überprüfung des Emissionshandels vorlegen und auch die Kriterien, welche Industrien wie viele CO2-Zertifikate bekommen, sollte regulär in diesem Frühjahr entschieden werden. Nun ist es so, dass man davon ausgeht, dass die EU-Kommission auf die Forderungen der Industrien und auch einiger Mitgliedsländern eingeht und diesen Emissionshandel und die verschiedenen Elemente, die dazugehören, so anzupassen, dass weniger Druck für die Unternehmen entsteht. Man kann auch ganz einfach sagen, der Emissionshandel wird in den kommenden Monaten abgeschwächt.
Werden wir mal konkret. Was soll sich denn ändern?
Ja, heute der erste konkrete Vorschlag betrifft die sogenannte Marktstabilitätsreserve. Das Ziel ist hier, dass sich der CO2-Preis stabilisieren soll. In den letzten 12 Monaten lag der zwischen 60 und 90 Euro. Die Marktstabilitätsreserve funktioniert so, dass einerseits CO2-Zertifikate im Handel sind, andererseits einige Zertifikate in der Reserve. Bisher wurden Zertifikate in der Reserve gelöscht, wenn mehr als 400 Millionen Zertifikate da waren. Dieses Löschen soll jetzt nicht mehr passieren. Das ist auch eine Forderung des BDI gewesen. Dadurch wird sozusagen der Puffer an vorhandenen Zertifikaten größer. Außerdem will man mehr Zertifikate aus der Reserve freigeben in den Handel und dadurch auf Marktentwicklungen reagieren können. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, wenn mehr Zertifikate im Handel sind oder in den Handel gebracht werden können, dann sinken die CO2-Emissionen nicht so stark wie ursprünglich vorgesehen.
Und der Druck über den Preis, das muss man vielleicht auch nochmal festhalten, weniger zu verschmutzen, der ist auch nicht mehr zu stark. Das ist ja nur ein erster Schritt. Weitere sollen folgen. Wie weit geht denn die EU? Viele fürchten ja, dass der Emissionshandel ja völlig aufgeweicht wird.
Ja, also es gibt ein bisschen Spielraum bei dem Emissionshandel, dass man das so gestaltet, diese Anpassungen, dass man die Klimaziele noch erreicht. Das wäre dann kein ganzes Aufweichen des Emissionshandels, sondern ein Entgegenkommen an die Industrie. Weil im Moment ist der Emissionshandel auch so aufgebaut, dass die Industrie bis 2039 schon klimaneutral ist, obwohl die EU selbst ja erst später klimaneutral werden will. Es ist also möglich, die Emissionen langsamer zu reduzieren, aber du hast gesagt, das ist eine Gratwanderung und man muss jetzt ganz genau gucken, dass diese Instrumente nicht die Signale zerstören, die eigentlich an die Unternehmen ausgehen sollen vom Emissionshandel, nämlich weiter auszusteigen aus fossilen Brennstoffen.
Danke an Annabel Brockhaus live aus Brüssel. Die VNG AG, die sitzt in Leipzig und ist das umsatzstärkste ostdeutsche Unternehmen. Der Energiehändler ist aber auch der drittgrößte deutsche Gasimporteur. Mit dem Krieg im Iran sind die Gaspreise enorm gestiegen und die Befüllung werde deshalb schwieriger, heißt es vom Konzern. Aber ist unsere Versorgung auch mit Blick auf den nächsten Winter sicher? Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat bei der Bilanz PK zugehört.
Die Belieferung unserer Kunden ist sichergestellt.
So die zentrale Botschaft des VNG-Vorstandsvorsitzenden Ulf Heidmüller. Zwar treibt die Sperrung der Straße von Hormuz durch Iran auch die Gaspreise nach oben, weil Flüssiggas beispielsweise aus Katar blockiert ist. VNG sei davon jedoch kaum betroffen, bezieht sein Gas größtenteils über Pipelines. Seit dem Lieferstopp von russischem Gas nach dem Überfall auf die Ukraine hat der Konzern seine Gaslieferanten diversifiziert. Neben Pipeline-Gas aus Norwegen schloss VNG auch neue umfassende Lieferverträge mit Algerien und Aserbaidschan ab. Weniger als 15% des Volumens stammen aus Flüssiggas.
Wir haben keine katarischen LNG-Lieferungen da drin, sodass wir keinen direkten Impact haben, sondern es geht bei uns immer über die Umlenkrolle, über die Preise.
Auch LNG aus den USA ist am Spotmarkt teuer geworden. Die Preissteigerungen könnten mittelfristig auch auf Kunden der VNG durchschlagen. Die hohen Gaspreise wirken sich auch auf die Gasspeicher aus. Die sind nach dem kalten Winter fast leer. Deutschlandweit liegt der Speicherstand bei 22%. Über den Sommer müsste nun aufgefüllt werden.
Wenn die Gaspreise im Frühling und Sommer über den Winterpreisen liegen, gibt es keinen wirtschaftlichen Anreiz, die Speicher für den Winter zu befüllen. Das ist eine echte Herausforderung.
Hier müsse die Politik Vorsorge treffen, beispielsweise über die Einführung einer nationalen strategischen Gasreserve.
Ich glaube, wir haben eine gute Chance, dass wir auch in den nächsten Winter mit gut gefüllten Speichern laufen werden, aber man muss halt auch was dafür tun.
Das vergangene Geschäftsjahr beurteilt der VNG-Vorstand als solide. Mit Gashandel, Speicherung und Betrieb von Verteilnetzen erwirtschaftete VNG 18 Milliarden Euro Umsatz. Das Konzernergebnis sank um 14% auf 200 Millionen Euro. VNG-Finanzvorstand Bodo Rodestock.
Dieses Ergebnis liegt ebenfalls oberhalb unserer Erwartungen und folgt im Wesentlichen der Entwicklung unseres operativen Ergebnisses.
Zukünftig will VNG sein Gasgeschäft dekarbonisieren. Die konzerneigene Biogassparte soll weiter wachsen und VNG setzt auf Wasserstoff. In Bad Lauchstädt bei Halle baut VNG eine Pilotanlage, in der Windstrom direkt in grünen Wasserstoff umgewandelt werden soll. Der Testbetrieb soll nach Verzögerungen in diesem Jahr starten. Zudem prüft VNG den Bau eines Ammoniak-Crackers in Rostock, um per Schiff gelieferten grünen Ammoniak in Wasserstoff umzuwandeln. Doch der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft stockt, beklagt VNG-Chef Heidmüller. Umso mehr brauche es einen stabilen politischen Rahmen. Die Bundesregierung müsse Klarheit schaffen, an welchen Standorten wasserstofffähige Gaskraftwerke als Großabnehmer entstehen. Elektrolyseure müssten weiterhin vom Netzentgelt befreit bleiben. EU-Regeln, welcher Strom für grünen Wasserstoff genutzt werden kann, sollten abgeschwächt werden.
Hier ist mehr Flexibilität wichtig, damit grüner Wasserstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen produziert werden kann.
Außerdem müsse die Bundesregierung die EU-Methanemissionsverordnung so auslegen, dass Gasimporte aus Algerien weiterhin möglich sind. VNG beschäftigt etwas mehr als 2000 Mitarbeitende. Die Aktiengesellschaft mit Sitz in Leipzig gehört überwiegend zu ENBW. Beteiligt sind auch Stadtwerke ostdeutscher Kommunen. An sie wird in diesem Jahr eine Dividende von 35 Millionen Euro ausgeschüttet. Insgesamt blickt die ostdeutsche Wirtschaft angesichts der hohen Energiepreise jedoch skeptisch in die Zukunft. Das geht aus dem gestern veröffentlichten IFO-Geschäftsklimaindex hervor. Auch VNG erwartet für das kommende Jahr einen klaren Rückgang des operativen Ergebnisses.
Aus einer Garage zu einem der wertvollsten Konzerne der Welt aufzusteigen, das gelingt nicht vielen. Aber die Garagen-Story, die trifft auf Apple zu. Apple wurde vor genau 50 Jahren von Steve Jobs und Steve Wozniak gegründet, in einem schummrigen Raum mit orange-brauner Tapete, die 70er eben. Eine echte Erfolgsstory, aber dem Konzern fehlen so ein bisschen die neuen großen Stories, the next big thing eben, Neil Stumps.
Eine Straßenumfrage in San Francisco. Welches Handy haben Sie und warum? Ich habe Android-Handys ausprobiert, aber das iPhone finde ich einfacher. Wenn du wechselst, musst du dich an so viele neue Dinge gewöhnen und ich habe es gelassen. Ich habe eine Firma, ich habe keine Zeit für sowas.
Wenn du Bilder tauschen willst, dann geht das mit AirDrop ganz einfach. Ohne iPhone ist das kompliziert. Es ist einfach und sieht schön aus.
It's just easy to use.
Aber wie hat das alles angefangen? Steve Jobs und Steve Wozniak, damals Anfang und Mitte 20, gründen am 1. April 1976 die Apple Computer Company.
Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20.
Woz und ich haben mit Apple in der Garage meiner Eltern angefangen. Wir haben hart gearbeitet und nach 10 Jahren ist aus den 2 aus der Garage ein Milliardenunternehmen mit 4.000 Mitarbeitenden geworden. Jobs will mit Apple die Welt verändern. Wir sind hier, um dem Universum eine Delle zu verpassen, sagte er in einem Interview mit dem Playboy. Auf seine Mitmenschen nimmt er dabei allerdings nicht immer Rücksicht.
Er war schnell gereizt. Manchmal konnte er sehr, sehr gemein zu Leuten sein,
sagt Walter Isaacson über Steve Jobs. Der Autor hat den Apple-Chef über 40 Mal interviewt und kurz nach Jobs Tod 2011 eine Biografie über ihn veröffentlicht.
Er konnte sie einfach richtig angreifen und sagen, du machst das alles falsch, das ist furchtbar.
2007 stellt Steve Jobs dann das bis heute wichtigste Apple-Gerät vor.
And we are calling it iPhone.
Das war ja mal eigentlich ein Computerhersteller und durch den Erfolg des iPhones hat sich alles danach ausgerichtet. Das ist die wichtigste Abteilung, das wichtigste Produkt, von dem sich alles ableitet.
Das ist Philipp Alvarez, Journalist und Apple-Experte beim Handelsblatt. Der Erfolg des Geräts verändert nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Art, wie Menschen das Internet nutzen.
Das iPhone hat ja auch überhaupt diese Kategorie Smartphone etabliert. Und diese ganze App-Ökonomie, in der wir heute leben und mit Uber unser Taxi bestellen, unsere Finanzen über die Sparkassen-App regeln, das ist damit ja entstanden.
Good morning.
Seit 2011 ist Tim Cook der Chef. Er hat Apple zum zeitweise wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht.
This is my first product launch.
Das ist meine erste Produktvorstellung als CEO. Ich bin sicher, das wusstet ihr nicht.
I'm sure you didn't know that.
Unter Tim Cook hat Apple die vorhandenen Geräte zwar verbessert und Wege gefunden, immer noch mehr Geld damit zu verdienen. Wirklich neue Geräte haben sich unter ihm aber kaum durchgesetzt. Die große Frage, wie lange hält sich noch der große Apple-Mythos, der unter Steve Jobs entstand und den Tim Cook nur bedingt verkörpert? Der Apple-Chef ist 65, laut Insidern soll schon ein Nachfolger feststehen.
Für die Marke und die Fan-Community wäre das heilsam, wenn man jetzt wieder ein bisschen so einen rebellischeren Chef hätte, der versucht, an diesen alten Mythos anzuknüpfen.
Neil Stumps berichtete. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. In den Kommentaren geht es auch um den Iran-Krieg und die Ölkrise.
Mit Blick auf die derzeitige Ölkrise fordert die Frankfurter Rundschau, Deutschland muss schneller raus aus der fossilen Abhängigkeit. Jeder Liter Sprit und Heizöl, jeder Kubikmeter Erdgas macht unser Land verwundbar, ökonomisch wie politisch. Deshalb ist der beschleunigte Umstieg auf Elektromobilität und auf Wärmepumpen im Heizungssektor keine Klimaschutznische, sondern eine Frage der Vernunft. Statt die Transformation voranzutreiben, plant die Merz-Koalition Rückschritte. So beim Verbrenner aus und beim Heizungsgesetz. Das ist falsch. Gebraucht werden Maßnahmen, die schnell wirken und den Strukturwandel beschleunigen. Für den Verkehr gibt es ein Rezept. Die Koalition sollte das 9-Euro-Ticket wiederbeleben. Es zeigte 2022, dass günstiger ÖPNV Millionen Menschen zum Umsteigen bewegen kann. Wer Bus und Bahn so attraktiv macht, senkt nicht nur Emissionen, sondern auch die Kosten. Das Handelsblatt blickt auf die Zinspolitik der EZB im Lichte der steigenden Inflation in der Eurozone. Die Spitzen der EZB sind bemüht, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. So nachvollziehbar das ist, müssen sie doch aufpassen, dass nicht der falsche Eindruck entsteht. Besser, sie erhöhen zweimal die Leitzinsen, um sich frühzeitig gegen Inflationsrisiken abzusichern, als wieder zu spät dran zu sein.
Ich danke für Ihr Interesse und am Mikrofon verabschiedet sich Dorothee Holz. Noch einen schönen Tag.